Es gibt viele Menschen, die uns nicht verstehen, werden glücklich und froh jubeln wir. Wir dürfen aus Sünde und Knechtschaft ausgehen, und das ist der Himmel schon hier. Oh, das ist der Himmel schon hier. Oh, das ist der Himmel schon hier. Wir dürften aus Sünde und Knechtschaft ausgehen, und das ist der Himmel schon hier. Wir hörten den himmlischen Jubelgesang vom Herrlichkeitsland in der Höhe, wie das unsere Herzen mit Jesus verband. Ja, das ist der Himmel schon hier. Ja, das ist der Himmel schon hier. Oh, das ist der Himmel schon hier. Wir dürften aus Sünde und Knechte ausgehen, und das ist der Himmel schon hier. Wir warten auf Jesus, der herrliche Schein. Am Kreuz hat bezahlt er dafür. Die Wolken von Zeugen ist mit uns herein, und das ist der Himmel schon hier. Oh, das ist der Himmel schon hier. Oh, das ist der Himmel schon hier.
Versagt, als ich ferne von Gott. Mein Herz war versagt, als ich ferne von Gott, lag tief in der Grube in Sünde und Not. Das schrieb ich zum Herrn aus der finsteren Not, bis gnädig mir und guten Tag gebracht. Oh,
braucht mich auch.
Wirklich rausgeholt aus dem Sünderschlamm. Seligkeit ist, dem Herrn zu kennen. Amen.
Seligkeit ist, dem Herrn zu kennen, Leben begnadet, im ewigen Leben, verwandelte Leben, in meinem Beleben. Seligkeit ist,
folgen mir mein Leben lang.
allen Sorgen und Kummer mich drücken, ist verzagt und entmutigt mein Herz, wird mein Hirte aufs Neu mich erquicken und heilen wird er jeden Schmerz. Seine Güte und Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Muss durchs finstere Tal ich auf Wandern. Der Herr wird mir nahe dort sein. Mit starker Hand wird er mich führen. Ja, ich werd seine Hilfe mich freuen. Seine Güte und Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang.
Amen. Darum möchten wir ihm folgen. Amen. Ja, da möchte ich auch gerne mit das folgende Lied danach das Wort einladen. Die Antworten einladen. Oh, mein Herz brennt in Liebe, dir zu sagen, was mein Jesus für mich ist, seit ich ihn fand habe.
Oh, mein Herz brennt in Liebe, dir zu sagen, was mein Jesus für mich ist, seit ich ihn fand.
Amen und Amen. Das ist die Wahrheit. Unser Herz brennt, wenn wir an den Namen des Herrn Jesus Christus denken. Er ist es, der für uns kam. Er ist es, der uns erlöst hat. Er ist es, der uns Gnade geschenkt hat. Wir waren nicht würdig, nicht einer von uns war würdig. Aber er kam und hat uns würdig gemacht durch seine Gnade, durch seine erlösende Gnade. Ja, die letzte Versammlung dieses Wochenendes ist gekommen. Heute Nachmittag ist es ja eigentlich nicht so eine klassische Versammlung vielleicht, wie man es sonst so kennt. Denn wir haben gesagt, heute 17 Uhr Fragen und Antworten. Dann habe ich quasi so einen Schrägstrich. Wenn keine Fragen kommen, dann können wir uns auch noch über das Thema kluge und törichte Jungfrau mal austauschen und darüber nachsinnen. Das ist ganz gewiss ein spannendes Thema und ich glaube auch ein viel diskutiertes Thema. Und wir werden sehen, wie weit wir heute kommen. Es sind Fragen hereingekommen und vornehmlich von unseren Kindern, was mich nicht wundert, denn wir hatten gestern Abend eine wirklich besondere Zeit, muss man schon sagen. Wir haben eine feine Botschaft gehört, oder Gerd Rodewald hat zu uns gesprochen und es ging ja um das Thema Wiedererstattung und wir haben wirklich auch gestern Abend spüren dürfen, wie der Herr durch die Reihen ging, wie er zu unseren Herzen gesprochen hat und das ist etwas Großes und dass dann auch Kinderherzen fragend werden, wen wundert es? Und wenn der Herr uns Gnade schenkt, werden wir auch heute auf diese Fragen eingehen, denn es sind auch sicherlich Fragen damit verbunden, die ja sehr tief sind und die uns alle auch bewegen. Ja, das ist erst einmal, was ich so allgemein sagen möchte. Ich brauche mich jetzt nicht mehr vorzustellen, ihr kennt mich und es war einfach schön. Wir hatten eine schöne Zeit, möchte ich sagen, nicht wahr? Ich hoffe, es hat euch auch gut getan. Eine schöne Zeit der Gemeinschaft, dass wir miteinander sprechen konnten, Gemeinschaft haben konnten, dass wir solche doch auch gestandenen, kostbare Brüder auch mit uns haben durften. Bruder Adam, Thomas dort hinten, wir werden auch deinen Dienst nicht vergessen. Das ABC ist jetzt tief geschrieben in unsere Herzen, weil du hast ja über das Thema das ABC gesprochen, dass wir unser ABC ja auch eben lernen müssen. Und war eine schöne Botschaft, danke auch dafür. Er wird nachher, ich weiß nicht, wie lange wir predigen werden, ich werde nicht zu lange predigen, habe ich mir nicht vorgenommen. Aber sollte er verschwunden sein, dann wissen wir, dass er auf dem Weg nach Hause, nach München ist. Nimm den Namen Jesus mit dir und grüße die Heiligen dort, auch in München. So lesen wir es in der Bibel, ne? Dass die Heiligen gegrüßt werden sollten. Deswegen, es ist schon herrlich, in der Welt der Bibel zu leben. So, und wir hatten Bruder Andreas Ringen mit uns, hat auch eine feine Botschaft. Für mich war das auch eine sehr tiefgehende, ergreifende Botschaft gebracht, wo wir sehen durften, das Original, das hervorkam zu Pfingsten, was wirklich Gemeinde ist. Ich finde, das hat er in einer so feinen Weise auf den Punkt bringen können, wie ich das gar nicht hätte tun können. Also er hat das so wunderbar dargestellt, Gemeinde an der Innenseite. Wir sind Gemeinde, nicht das Gebäude ist Gemeinde. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Herrlich, finde ich. Ich habe viel gelernt, auch daraus. Und dann auch gestern noch die Versammlung, heute Morgen die Versammlung. Also wir hatten eine gesegnete Zeit, nicht wahr? Und ich glaube, wir haben wieder ein bisschen Mut geschöpft, vorwärts zu gehen. Und das ist einfach schön, das tut einfach sehr, sehr gut. Nun, heute, bevor ich dann in die Fragen hineingehe, und ich habe schon gedacht, bis heute Morgen gedacht, na gut, kommen keine Fragen, kann ich mir ja selber Fragen überlegen. Und ganz gewiss finde ich schöne Fragen, über die man sich austauschen kann, über die man mal nachsinnen kann. Dann würde ich es aber nicht so gerne hier von dieser Stätte so tun. Schon von dieser Stätte, aber nicht in dieser Form. Dann würde ich das machen. Ich glaube, der Bruder Adam handhabt es noch in seiner kleinen Gruppe. Ist auch keine so unheimlich große Gruppe. Wenn man viele Menschen hat, dann muss man sie halt in Reihen setzen, aber wenn man sich in einen Kreis setzen kann und einer, ein Bruder unter Brüdern sein kann und dann Fragen bewegen kann, Hey, das ist etwas Großartiges, etwas Schönes. So würde ich dann am liebsten mit euch in einem kleinen Kreis sitzen und dann miteinander sprechen. Aber gut, wir werden es heute noch in dieser Form machen. Ich möchte mit euch als Grundlage ein Wort lesen, das ganz gewiss sehr bekannt ist, sehr bekannt ist. Und ich möchte es gerne wirklich als Grundlage auch nehmen. Es steht geschrieben in 2. Petrus. 2. Petrus Kapitel 1. Lasst uns jetzt hineingehen in das Wort Gottes. Und ich finde, es ist einfach etwas Schönes, dass wir uns erheben dürfen, während wir das Wort Gottes lesen. Weil es geht nichts über das Wort. Er ist das Wort. Und wenn wir von ihm sprechen, wenn wir von ihm lesen, dann ist es sicherlich schön. Das ist sicherlich schön, dass wir uns dann erheben. Das findest du in der Bibel auch. Esra, glaube ich, war es. Esra, als er das Wort nach langer Zeit, sie waren ja in babylonischer Gefangenschaft, als sie dann zurückkamen, dann stand das Volk auf, als das Wort gelesen wurde. Da ist etwas mit verbunden, mit der Ehrfurcht dem Worte gegenüber aufzustehen und ihm zu bezeugen, dass wir ihn achten, schätzen, ehren. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19, 20 und 21 möchte ich gerne lesen. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung in der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wollen wir vielleicht noch mal kurz unsere Häupter beugen? Geliebter Herr Jesus, wir erachten es als ein großes Vorrecht, dass wir noch einmal zum Ende dieser Versammlungsserie zusammen sein dürfen, um dein Wort miteinander zu teilen, um hineinzuschauen in dein Wort. Du bist das Wort. Und Herr, wenn wir Gemeinschaft haben mit dir, wenn wir deine Stimme hören, wenn du zu uns sprichst durch dein Wort, dann werden wir belebt, dann erfreut sich unser Herz, Herr. Und so möge es dir gefallen, auch heute Nachmittag zu jedem Einzelnen von uns zu reden. Mögest du Fragen beantworten, Herr. Ich kann diese Dinge nicht vollkommen beantworten. Du bist unsere vollkommene Antwort. Und so halten wir Ausschau danach, Herr, dass du dein Wort uns zeigst und in unserem Herzen verklärst. Wir übergeben alles dir. Und wir freuen uns in dir, Herr. Wir sind so dankbar, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dir Dank darbringen dürfen. Wir sind so glücklich, Herr, über das, was uns gegeben ist aus Gnaden. Wir danken dir für dieses prophetische Wort, das uns gegeben ist. Und dieses prophetische Wort, Herr, kann nicht durch menschlichen Intellekt ausgelegt werden. Herr, komme du. Und lege du dein Wort selber aus. Bestätige dein Wort, ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ich glaube, die beste Auslegung des Wortes Gottes, die beste Auslegung eines prophetischen Wortes ist, wenn der, der das prophetische Wort gesprochen hat, es selber auslegt. Gott ist sein eigener Ausleger. Gott bedarf nicht eines Menschen, dass sein Wort ausgelegt wird. Dafür hat Gott ein Instrumentarium. Gott hat etwas gegeben, das sein Wort dem menschlichen Herzen verklärt, auslegt, begreifbar macht. Und das ist die Offenbarung. Da ist etwas, was wir auch nicht wirklich gut erklären können. Ich kann Offenbarung nicht erklären. Aber ich weiß, was geschieht, wenn ein Mensch einst in Finsternis wandelte, im Unverständnis wandelte und von irgendwoher wird auf einmal die Lampe eingeschaltet. Nicht wahr? Wir tapsen im Dunkeln, da wird eine Taschenlampe eingeschaltet und sagen, jetzt weiß ich, wo ich lang gehen muss. Nicht wahr? So ähnlich ist das. Wenn das Licht auf einmal in unsere Herzen hinein scheint, dann sprechen wir von Offenbarung. Er hat sich uns offenbar gemacht. Wir dürfen etwas sehen mit unseren inwendigen Augen, was wir vorher nicht erkennen konnten. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ein prophetisches Wort kann nicht durch menschliche Weisheit erklärt werden. Unmöglich. Aber Gott ist sein eigener Ausleger. Das habe ich mal als Grundlage jetzt gelegt. Und ihr seid ganz gewiss neugierig, was wir denn hier für Fragen bekommen haben. Nicht wahr? Ich habe hier also 1, 2, 3 und noch eine auch per WhatsApp bekommen. Also wir haben ein paar Fragen bekommen und schöne Fragen. Sehr schöne Fragen. Und wenn man sich ein bisschen hineinversetzen kann, auch in das Herz eines Kindes, dann muss ich sagen, ich hätte als Kind genau die gleichen Fragen. Genau die gleichen Fragen. Und ich nehme sie sehr, sehr ernst. Durch die Gnade Gottes, ich habe es schon erwähnt, gestern Abend habe ich es gesagt, durch die Gnade Gottes, und ich kann es nur seiner Gnade zuschreiben, durfte ich mein Leben ihm übergeben, als ich 14, 15 Jahre alt war. Ich wurde 15, glaube ich, in dem Jahr war es. Ich weiß es noch wie heute. Es war ein so besonderer Tag. Und wenn das geschieht in dem Leben eines Menschen, da bricht etwas auf an der Innenseite deines Herzens und du kannst nicht mehr derselbe sein. Ich war noch ein Kind. Ich war gerade auf dem Wechsel. Ich war, sagen wir mal, mit der Hauptschule gerade fertig, bin dann aufs Gymnasium gegangen. Es war gerade so der Wechsel in dieser Zeit. Und in dieser Zeit hat Gott mich gerufen. Und ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht so alt wurde, sondern er hat mich dadurch vor vielem bewahrt. Also, es ist also Gnade. Deswegen die erste Frage, die ich vorlesen möchte. Muss man ein bestimmtes Alter haben, bevor man Gott sein Leben übergibt? Hey, das ist eine gute und wichtige und eine berechtigte Frage. Muss man ein bestimmtes Alter haben? Und ich möchte mal diese Frage sehr eindeutig beantworten. Nein. Es gibt in der Bibel keine Vorschrift, dass man sein Leben erst in einem bestimmten Alter übergeben darf. Oder habt ihr so etwas in der Bibel jemals gelesen? Wie alt war Samuel, als er zu Eli kam? Er war gerade entwöhnt. Dann kam er zu Eli und lebte ein Leben und Gott begann zu diesem kleinen Jungen zu sprechen. Es war etwas Besonderes. Gott ist nicht angewiesen. Gott hat sich nicht an ein Alter gebunden, sondern wir geben unser Leben dem Herrn Jesus ganz bewusst in seine Hände. Und da kommt ein Tag, und da sollte ein Tag in unserem Leben kommen, wo wir ganz bewusst sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich nach Golgatha gegangen bist. Und all das, was ich schon getan habe in meinem Leben, wo ich unartig war, wo ich ungehorsam war, wo ich sogar gelogen habe oder sogar mal etwas habe geklaut, was ich nicht hätte nehmen dürfen. Oder ich habe nur ein bisschen geflunkert, aber ich weiß, es war nicht richtig. Wenn das in dein Leben kommt, schaut mal, das ist der Geist Gottes, der an unserem Herzen arbeitet. Und der Geist Gottes arbeitet nicht erst bei einem 20-jährigen Herzen. Der kann auch an deinem Herzen, wenn du 5, 6, 7, 8 Jahre alt bist, genauso wirken. Und auf einmal kommt etwas, dass du sagst, ich habe verkehrt gehandelt. Aber Herr, ich habe gehört, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Ich habe gehört, dass du für meine Sünden gestorben bist. Wisst ihr, ihr Kleinen, dann darfst du in dem Augenblick, wo das in dein Herz hineinkommt, darfst du sagen, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich möchte nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt bin oder habe. Ich möchte von heute an dir folgen, gehorsam sein, möchte dein Kind sein. Und Geschwister, dieses Bekenntnis, was ein kleines Kind ablegen kann, das gilt vor Gott. Gott sieht das Herz. Und mit dem Moment, wisst ihr, was aus einem Kind in dem Moment wird? Es ist unser Bruder, unsere Schwester. Denn nichts anderes geschieht in der Wiedergeburt, dass wir unser Leben vor Gott in Ordnung bringen, bereinigen, dass wir um Vergebung bitten und dann beginnt ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Habt ihr das soweit verstanden, ihr Kinder? Denn es kam aus Kinderhand, diese Frage. Und ich glaube, das ist so eine kostbare, herrliche Frage. Also sobald du in deinem Herzen fühlst, dass dein Leben nicht so ist, wie der Heiland Jesus Christus es in seinem Worte geschrieben hat, dann darfst du tatsächlich von dem Augenblick an sagen, Herr Jesus, ich bin dein Kind. Vergib all meine Sünden. Von heute an folge ich deiner Stimme. Sprich zu mir. Leite mich durch dein Wort. Von heute an werde ich nicht mehr meine eigenen Entscheidungen nehmen. Wisst ihr, was nicht passieren darf? Dass ihr Kinder dann sagt, von heute an werde ich nicht mehr meine Entscheidungen nehmen. Aber auch nicht die Entscheidungen von Papa und Mama. Das wäre noch keine ganze Entschiedenheit. Ja, wie kommst du denn da drauf, Bruder Klaus? Weil die Bibel sagt, dass selbst Jesus Christus, er war der Sohn Gottes. Gott, sagt die Bibel, Gott geoffenbart im Fleisch. Die ganze Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig. So sagt es die Bibel. Und dieser Jesus, von dem steht geschrieben, dass er gehorsam lernte, während er über diese Erde ging. Ein Mann ohne Sünde, ohne Fehler, lernte gehorsam. Wie viel mehr wir, die wir in einem sündigen Fleisch geboren sind, wie viel mehr benötigen wir, dass wir gehorsam lernen? Und nun ja, dann gibt es auch in der Bibel so klare Anweisungen. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern und so weiter und so weiter. Aber das ist etwas, das möchte ich euch ans Herz legen. Seid dann bereit. Und nur dann seid ihr bereit, wenn ihr sagt, alles, was geschrieben steht, das Wort ist für mich bindend. Danach möchte ich wandeln. Damit wollte ich die Frage schon mal beantwortet haben. Seid ihr zufrieden? Lasst mal eure Hände sehen. Amen. Jawohl. Auch Erwachsene habe ich zufriedengestellt. Amen. Das ist schön. Es war eine ganz einfache Frage. Aber ich denke, sie ist wertvoll. Die nächste Frage, die damit zusammenhängt, ja, die hängt ganz gewiss damit zusammen. Wann kann man sich taufen lassen? Hui, das ist natürlich schon eine schwierigere Frage, ne? Wann kann man sich taufen lassen? Jetzt bin ich 6 Jahre alt und habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben, das will ich mich taufen lassen, will Abendmahl nehmen, will all diese Dinge jetzt tun. Auch das ist eine Frage, die ist nicht ganz einfach für mich zu beantworten. Da möchte ich ehrlich sein. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast, und nehmen wir mal an, du bist 8, 9 oder 10 Jahre. Nehmen wir es mal an. Du hast aber ehrlich dein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Dann darfst du dich taufen lassen. Denn die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus 16, Vers 16, kannst du an die Wand kleben. Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also ist die Taufe eine absolut wichtige Sache. Das ist ein Gehorsamsschritt. Es ist ein Schritt zu bekennen, dass ich nicht mehr derselbe bin, dass etwas in meinem Leben geschehen ist, dass mir meine Sünden vergeben sind. Die Taufe dient nicht dazu, dass Sünden vergeben wird. Die Bibel sagt, die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das heißt, er hat dir ein gutes Gewissen gegeben, weil du hast die Vergebung deiner Sünden angenommen. Und damit sind deine Sünden vergeben. Und du darfst allen in der Taufe bekennen, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und als symbolische Handlung wird ein Mensch dann in das Wassergrab hineingelegt und kommt als ein schmutziger Sünder hereingelebt, kommt als ein sauberer Mensch wieder hervor. Das ist die Wassertaufe. Und wann kann man sich taufen lassen? Ja, lasst es mich so sagen. Es ist verbunden mit einer klaren Entscheidung für Jesus Christus, dass man nie mehr sein eigenes Leben leben möchte, sondern von da an den ganzen Weg bis zur Ewigkeit, bis ich vom Glauben zum Schauen komme, mit dem Herrn Jesus gehen möchte. Dann darf man sich taufen lassen. Ach, sagst du, wann soll ich es tun? Eltern fragen mich, wie soll ich das handhaben? Meine Kinder jetzt, die haben das gesehen, wie getauft wurde, die haben Appetit bekommen. Als sie gesehen haben, dass Freundin oder Bekannte oder Tante oder so, dass die getauft wurden, was soll ich denn jetzt meinen Kindern sagen? Eigentlich, ja, sie müssen noch ein bisschen heranreifen und so. Versteht ihr, da kommt man schon in Fragen. Wenn ihr mich so fragt, das ist jetzt Bruder Klaus, das ist jetzt nicht die Bibel, weil die Bibel gibt uns keine Vorschrift, ab wie vielen Jahren ein Mensch getauft werden darf. Aber wenn ihr mich fragt, dann möchte ich meinen, unser Herr Jesus, er ist doch unser Vorbild, unser großes Vorbild. Unser Herr Jesus war 12 Jahre alt, als er in den Tempel ging. Und als er wusste, wer er war, muss ich nicht sein, da wo meines Vaters ist, in dem Hause meines Vaters. Er konnte mit den Schriftgelehrten sprechen. Er wusste seine Position. Und das ist für mich eigentlich so ein Maßstab. Wenn ein Kind wirklich weiß, worum es geht, wer es ist, was durch die Gnade Gottes geschehen ist, dann soll er vorwärts gehen. Und dann ist es für mich nicht mehr die Frage, ist es 8, 9, 10, 11, 12 oder ist es schon 20? Auch wenn jemand kommt und ist 80, das macht keinen Unterschied. Aber die Bedingung lautet, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die einzige Bedingung. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum, wenn man die Bibel ernst nimmt, das werde ich heute vielleicht noch ein paar Mal sagen, wenn ich zu lange bin, zieht er, ne? Sagt er, Schluss, ist gut, weil ich könnte sagen, dass ich mich verliere. Ich fühle da schon, dass ich irgendwo weggetragen werden könnte. Wer da glaubet und getauft wird, der wird gerettet werden. Und wenn wir dieses Glauben, wenn wir uns auf das Wort Gottes stellen, das, was im Worte Gottes steht, das ist für uns bindend. Deswegen, wenn ich das so empfehle und sage, wenn ein Kind in Richtung 12 Jahre geht, dann nehme ich es einfach in dieser Weise. Aber bindend ist für uns, dass derjenige, der diesen Weg mit dem Herrn Jesus gehen möchte, sich an dieses Wort gebunden weiß. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, man kann über die Taufe noch einiges sprechen. Sollen wir noch ein bisschen bei der Taufe verbleiben? Vielleicht sollten wir das. Ich bleibe noch ein Weilchen bei der Taufe, weil ich glaube, das ist ein so essentiell wichtiges Thema. Wie sollen wir taufen? In der Bibel finden wir nicht eine Bibelstelle, dass ein Baby getauft wurde. Habt ihr das irgendwo gesehen? Es gibt nicht eine einzige Bibelstelle. Es wird in der katholischen, evangelischen, weiß ich was für Kirche gehandhabt, dass man meint, man kann Kinder taufen, besprengen und alles Mögliche, um ihnen dann irgendwo den Weg in den Himmel zu ebnen oder so etwas. Gibt es nicht eine einzige Grundlage in der Bibel. Mit anderen Worten, es ist eine menschengemachte Lehre. Es ist eine Doktrin, die aber in keinster Weise mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Aus dem Grunde werde ich niemals ein Baby taufen. Aber Jesus sagte, lasset die Kindlein zu mir kommen. Wehret ihnen nicht, ihnen ist das Reich Gottes. Und er nahm die Kinder, so steht es geschrieben, und er nahm die Kinder und segnete sie. Das ist der Weg, wie wir als Eltern die Kinder nehmen dürfen, für sie beten dürfen, sie segnen dürfen. Und wenn sie zum Altar gebracht werden, wenn sie kommen und sagen, wir möchten gerne, dass unser Kind gesegnet wird, auch in der Gemeinde, dass die Gemeinde dahinter steht, dass der Pastor auch ein Gebet des Glaubens spricht, damit der große Schöpfergott, Gott Himmels und der Erden, dieses Baby, dieses kleine Kind nimmt und es durch sein ganzes Leben leitet, das tue ich gerne. Weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir geführt werden durch den Heiligen Geist, Schritt für Schritt. Und das beginnt nicht als Erwachsener, das beginnt mit dem ersten Atemzug, den wir tun. Also das ist der Grund, warum wir hier in der Versammlung auf keinen Fall ein Baby taufen werden, weil es ist nicht biblisch. Und ich werde einmal, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst, ich werde einmal Rechenschaft darüber ablegen müssen. Was hast du getan in der Versammlung, wo Menschen gesessen haben, die dir vertraut haben, die gesagt haben, gut, solange der Bruder Klaus im Einklang mit dem Worte ist, kann ich folgen, will ich folgen. Ich möchte nicht über das Wort hinausgehen, niemals. Das ist mir heilig und auch wichtig. Nun, jetzt kommt dann die Frage, wenn ich dann getauft werde, wir wissen, dass es unterschiedliche Formen der Taufen gibt. Die einen taufen vorwärts, die anderen rückwärts, die anderen dies und das. Es gibt so verschiedene Weisen. Aber was ist das Allerwichtigste bei einer Taufe? Bei einer Taufe wird der Name Jesus ausgesprochen. Taufet sie. Wie steht es in der Heiligen Schrift geschrieben? Wie steht es geschrieben? Lazarus, Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir kennen diesen Bibelausspruch. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So steht es geschrieben. Und für mich ist das bindend. Wer sagt das? Jesus Christus selber. Er steht auf Erden und sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 39. Hört mal, wie gehorsam die Menschen am Anfang waren, wie gehorsam sie der Stimme Gottes waren und gefolgt haben. Als sie aber das hörten, Pfingsten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und dann kommt die großartige Antwort. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des... Oh, ich bin im falschen Film, oder? Und taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das war das, was Petrus ihnen sagte, der den Taufbefehl Jesu exakt kannte. Und er geht hin und sagt, und taufet sie auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also gilt es auch uns heute noch. denn wir sind Gerufene durch die Gnade Gottes. Also von daher ist es für mich überhaupt gar keine Frage, auch keine, ja, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren in der Weise. Petrus legt das Wort, das Jesus gesprochen hat, perfekt aus. Oder wenn wir mal vielleicht noch eine andere Bibelstelle dazu nehmen wollen, nehmen wir mal Kolosser Kapitel 2, nehmen wir mal Vers 6 und Vers 7. Dort steht, wenn ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Nehmen wir Vers 12 noch. Ja, ich suche da noch ein anderes. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dort steht eben auch geschrieben, schau mal nach, ob du es siehst, in Christus Jesus, den Herrn. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Danke, das war das Wort, was ich sehen wollte. Wie lautet der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Es ist der Herr Jesus Christus. Es ist der Vater, der Herr, Jehova, über uns. Es ist der Sohn, Jesus, Gott, unter uns wandelnd. Der Vater war Gott über uns. Jesus, Christus, als er über diese Erde ging. Es war Gott wandelnd über diese Erde. Es war Gott unter uns, sichtbar gemacht. Christus ist der Heilige Geist. Das ist Gott in uns. Wir sehen, was dieser Name in sich trägt. Dieser Name ist nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das sind Titel. Nichts anderes als Titel. Aber diese Titel drücken diesen ein und selben Gott aus. Das ist der Gott über uns, der Gott unter uns und der Gott in uns. Unser Herr Jesus Christus. Gott hat sich selber zum Ausdruck gebracht. Und das finde ich so sehr wichtig, dass wir das unterscheiden. Also, das verstehen wir alle, oder? Also, ist Vater ein Name? Mein Name ist nicht Vater. Ich bin Vater. Meine Eigenschaft, ein Attribut, meine Eigenschaft, mein Dienst, mein Amt ist Vater zu sein. Aber das ist nicht mein Name. In der Tat, ich bin Sohn, aber das ist nicht mein Name. Das ist mein Amt. Das ist das, was ich darstelle. Ich bin ein Sohn meiner Eltern. Und von daher müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht eine Formel nachsprechen, ohne zu verstehen, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil es muss ein Name ausgesprochen werden. Denn in keinem anderen Namen ist das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben hier auf Erden, darin sie sollen selig werden, als nur in dem Namen Jesus. Und dieser Name, der wird in der Taufe ausgesprochen. Was geschieht damit? Wir haben das heute Morgen so wunderbar in der Predigt gehört, die gepredigt wurde. Nicht wahr? Wir werden Frau Jesus, die Braut des Lammes. Die Braut nimmt seinen Namen an. Sie wird Frau Jesus, Braut Jesu genannt werden. Das finde ich herrlich, wenn wir darüber nach sind. Also wir nehmen den Namen an in unserer Taufe. Und merkt ihr, da ist noch eine ganz wichtige Sache mit verbunden. Warum ist das so empfindlich? Und warum haben Menschen so viel Probleme, gerade mit diesem Punkt? Ich kann es euch, glaube ich, schon sagen, warum es so viele Probleme gibt. Weil viele Menschen glauben, dass es mehr als einen Gott gibt. Und weil sie es nicht erklären können, dann denken sie, ich muss jetzt drei Götter aufzählen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist genau das Geheimnis. Ich bin der Herr, dein Gott, das ruft ja schon Israel zu. Als die Gebote gegeben wurden, dann sagt er ihnen, wer er wirklich ist. Und er sagt, ich Jehova, bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nur einen Gott. Und die Bibel berichtet uns das an verschiedenen Stellen, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser eine Gott, der hat sich in einem Namen uns bekannt gemacht, als der Herr Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum auch ich, wenn ich eine Taufhandlung durchführe, genau diesen Namen ausspreche. Denn ich nehme seinen Namen an. Also, wenn ihr wissen möchtet, wie diese junge Schwester da hinten heißt, nicht wahr? Sie ist Tochter, sie ist Mutter, Großmutter und sie ist meine Frau. Und wisst ihr, was sie getan hat? Als wir beide uns verheirateten, sie nahm meinen Namen an. Sie heißt jetzt Frau Machnik. Sie hat meinen Namen angenommen. Sie hat nicht irgendwo Frau Ingenieur oder so angenommen. Würde ja auch gar nicht verkehrt sein. Ne? Das könnte man sagen, ja, ist doch richtig oder nicht. Ja, ich hab zwar was studiert, aber sie hat nicht meinen Titel angenommen. Sie hat meinen Namen angenommen. Und mein Name ist Machnik. Klaus Machnik. Das ist Frau Klaus Machnik. Genannt Lydia. Verstehen wir ein bisschen, was dahinter sich verbirgt. Deswegen müssen wir so vorsichtig sein, dass wir nicht eine falsche Auslegung in die Bibel hineinlegen, die nicht geschrieben steht. Taufet sie auf den Namen. Und ich bin so glücklich, dass wir diesen Namen erkennen dürfen. Das löst, wenn man darüber nachsinnt, wenn man sich hineinbewegt in das Thema, ist kein leichtes Thema, aber wenn man sich dort hineinbewegt, dann kann man wirklich sehen, wie der große Gott, der Vater, der Schöpfer Himmels und der Erden sich selber einen Leib bereitet hat, so sagt es die Bibel, dass er sich selber einen Leib bereitet hat, dass er so klein sich machte, dass der große Schöpfergott verborgen hinter menschlicher Haut, derselbe Gott, Jesus ist kein zweiter Gott, das ist derselbe Gott hinter menschlicher Haut, der über diese Erde ging. Und dieser selbe Gott, der hat dann ausgerufen, hey, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme wieder, ich werde mit euch sein, ja, noch viel mehr, ich werde in euch sein und Wohnung in euch nehmen. Derselbe Gott, kein anderer Gott. Deswegen der Gott, der in mir lebt, ist derselbe Gott, der über diese Erde wandelte vor 2000 Jahren und ist derselbe Gott, der die Wasser vom Roten Meer teilte, dass Israel hindurchgehen konnte. Das ist unser Gott. Keine zwei Götter. Vater ist eine Eigenschaft. Er hat sich als Vater dargestellt. Jetzt ist er der Heilige Geist inmitten seiner Heiligen. Hätte ich Zeit, könnten wir da viel drüber nachsinnen. Aber wir haben vielleicht noch später auch mal Zeit, darüber nachzusinnen. Das wollte ich uns gerne mal so ein bisschen als Hilfestellung geben. Warum taufen denn diese Menschen auf der Brunnenstraße 16a, warum taufen die auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Die Antwort ist einfach, weil es so geschrieben steht. Der Herr segne euch. Ich denke, das sind einfache Antworten, aber sie sind klar. Und ich liebe es einfach, dass was wir tun es im Einklang mit dem Worte Gottes. Deswegen brauche ich keinem anderen Rechenschaft abzugeben über das, was ich tue, als alleine meinem Gott. Denn vor ihm werde ich stehen, wie wir alle einmal vor ihm stehen werden. Und ihm werde ich Rechenschaft abgeben müssen. Und dann möchte ich sagen können, es steht so geschrieben, Vater, und ich habe getan nach deinem Wort. Ich liebe das. Wisst ihr, das gibt mir Mut, dass ich weitergehe. Ansonsten möchte man manchmal sagen, wie kann man überhaupt stehen? Denn ihr seid kostbare Seelen. Und Gott wird einmal fragen, was hast du getan mit diesen Seelen? Nun, Was sagt Johannes Kapitel 1? Im Anfang war das Wort. Der Logos. Das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Du kannst die Dinge doch nicht erklären. Oder kannst du Gott erklären? Aber so sagt es Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dieses war im Anfang bei Gott. Er hat sich zum Ausdruck gebracht und ist dann immer weiter heruntergekommen, hat sich weiter herunter entfaltet, um Mensch zu werden, um mit uns zu fühlen und einen Weg zu nehmen, uns zu erlösen. Kein Mensch, kein gefallener Mensch hat einen anderen Menschen erlösen können. Es musste ein fehlloses Lamm kommen, welches die Sünden der Welt hinwegnehmen konnte. Amen und Amen. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Ich hoffe nicht, dass das langweilig ist. Und ist das langweilig? Nicht. Danke. Mir hilft manchmal das bisschen Feedback, wenn ich sehe, dass man nicht komplett über die Köpfe hinweg spricht. Aber jetzt kommt eine ganz schwierige Frage. Aber wir gehen darauf ein. Es sind ja noch zwei Fragen. Die andere ist auch nicht leicht. Diese Frage lautet, was ist der Unterschied zwischen uns, also kommt das ist eine Frage aus unseren Reihen, zwischen uns und den Russenchristen? Eine schwierige Frage vielleicht, ne? Weil wenn man uns ansieht, unsere Schwestern tragen Röcke, lange Haare, unsere Brüder tragen geschnittenes Haar, kurzes Haar. Sie haben eine besondere Art und Weise anzubeten. Aber wenn man die Russenchristen anschaut, da findest du auch wirklich vom Äußeren her sehr feine, feine Christen. Und ich möchte ganz deutlich sagen, ich gebe kein Urteil ab über irgendeine andere Gemeinde. Auch in anderen Gemeinden gibt es ganz, ganz feine Christen, die man, was ich nicht anders sagen kann. Die Frage ist nur, was unterscheidet uns vielleicht? Das ist eine nicht leichte Frage. Ja, es gibt eine Unterscheidung. Und ich stelle jetzt erstmal eine Behauptung auf am Anfang. Ich sage mal, das, was ich kennengelernt habe, und ich bin schon viele Jahre auf dem Weg, das, was ich kennengelernt habe, ist, sobald ich dem Menschen das Wort vorlege, und sage, lasst uns mal miteinander sprechen, was und wie Gott uns und die Gemeinde sehen möchte. Da muss ich sagen, dann beginnt es manchmal sehr schnell in eine Richtung zu marschieren, dass sie sagen, naja, das kannst du doch heute so nicht mehr sehen. Das ist doch anders gewesen. Ich habe früher als Mensch auch so gedacht. Ich weiß das. Und deswegen kann ich keine Menschen verurteilen. Ich habe genauso gedacht. Wenn ihr wüsstet, was ich um meine Haare gekämpft habe. Jutta, du weißt es noch, meine Schwester. Sie weiß das, Christel. Ne, Haare hier drauf. Und wisst ihr, wie ich das erkämpft habe, dass ich so lange Haare tragen konnte? Meine Mutter war nicht dafür. Sie war Christin damals auch schon. Ich bin dankbar für eine gläubige Mutter. Und ich habe gesagt, Mama, was ist lang? Wenn das lang ist, dann ist das nicht lang. Dann ist das kurz. Also nicht, dass ihr meint, dass nur ihr diskutieren könnt mit den Eltern. Ich habe das genauso gemacht. Und ich habe gedacht, aber dann ist doch das kurz. Und dann bin ich zum Pastor gegangen und ich hatte Glück gehabt, der hat mich unterstützt. Also war meine Mutter so weit ausgebotet, dass sie da nicht mehr groß was einwenden konnte. Und dann musste sie das, ob sie wollte oder nicht, einfach ertragen, dass ich halt mit etwas längeren Haaren über diese Erde ging. Bis zu einem bestimmten Augenblick, bis der Herr kam und hat mir das klar gemacht, dass ich jetzt kurzes Haar habe und dass ich damals einen Kompromiss hatte. Also versteht ihr, das sind Dinge, die sind schon sehr, sehr interessant. Aber das ist für mich wichtig, dass wir uns auf der Grundlage des Wortes Gottes verständigen und sagen, was sagt das Wort dazu? Deswegen, ich werde nicht hingehen und sagen, deine Haare müssen 3 Zentimeter, 5 Zentimeter oder wie auch immer sein. Das sagt die Bibel nicht. Und wenn die Bibel das nicht sagt, werde ich es auch nicht sagen. Aber wenn wir wissen, dass wir kurze Haare tragen, preis sei dem Herrn, gehe vorwärts, dann bist du im Einklang mit dem Wort Gottes. Wenn eine Frau langes Haar trägt, dann muss man ihr nicht viel sagen. Sie weiß, dass sie langes Haar trägt und dann ist es gut, weil das ist das, was die Bibel sagt. Aber ich sag mal auch, das ist eine Sache, da muss man eine persönliche Einstellung zu bekommen. Ich hatte die nicht als junger Mann, nicht wahr? Aber dann kam der Herr mir zu Hilfe und hat mir diese Dinge gezeigt. Deswegen, ich möchte keinen Menschen verurteilen, niemals, der es ein wenig anders sieht. Aber wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann sage ich, komm, lass uns mal lesen, was das Wort Gottes dazu sagt. Und dann finde ich, das zeichnet einen Christen aus, wenn er dann sagt, habe ich ein bisschen anders gesehen. Ich habe es doch getan, weil es war doch viel praktischer und so weiter. Da gibt es so viele Argumente. Und wenn man dann hingeht und sagt, aber wenn es Gott gefällt, dann gefällt es mir eigentlich auch. So wird unser Leben immer mehr in Einklang kommen mit dem Bild Gottes. Wir werden mehr und mehr in seinen Gedanken, in sein Bild hineingeformt. So, und das ist eben das, was wir sehen bei den Russenchristen. Sie sind äußerlich sehr, sehr gut. Aber wir wissen auch, es kommt darauf an, dass sie mit dem Worte Gottes im Einklang sind. Also, ob Russenchristen oder Deutschlandchristen oder was auch immer für Christen, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir im Einklang mit dem Worte Gottes sind. Versteht ihr diese Antwort? Denn ich glaube, auch von einem jungen Menschen wurde diese Frage gestellt. Und ich möchte sie soweit beantworten, weil ich kann sie nicht besser beantworten. Für mich sind das auch die Russlandchristen sind für mich Christen. Sie haben den Herrn Jesus erlebt. Aber ich frage mich, ob sie die Stimme Gottes hören und der Stimme Gottes gehorchen und weitergehen, sodass sie mehr und mehr identisch und im Einklang mit dem Wort Gottes erfunden werden. Denn das sind Brüder und Schwestern, die den Geist Gottes in sich tragen, den gleichen Geist, den auch Jesus Christus war. Wie weit darf ich in diesem Thema gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine Frage kommt. Ja, das ist ja schön. Aber die tragen doch Tücher. Muss ich denn jetzt ein Tuch tragen? Ist das denn okay, ein Tuch zu tragen? Ihr seht, an welche schwierige Fragen man kommen kann. Wie schwierig die werden und wie vorsichtig man dann auch sein muss, diese Fragen zu beantworten. Schlag mal Hesekiel 13, Vers 21 auf, Lazarus. Und ich will eure Kopfhüllen zerreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, damit sie künftig nicht mehr als Beute in eure Hand fallen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Also ich möchte mal ganz, ganz einfach nur sagen, wenn jemand ein Kopftuch trägt aus Tradition, hat das doch nichts mit Gott zu tun. Wir sollen ihn lieben und anbeten aus der Tiefe unseres Herzens, weil die Bibel sagt, eine Frau soll sich verschleiern. Das sagt die Bibel. Aber direkt im nächsten Atemzug sagt die Bibel, euer Haar ist euch als Schleier gegeben. Nicht ein Kopftuch, was ihr als Ersatz oder zusätzlich aufziehen sollt. Das sagt die Bibel nicht. Wir müssen da sehr fein im Einklang bleiben mit dem Worte Gottes. Das ist mir wichtig zu sagen. Ich wollte die Bibel gibt uns Hilfestellungen, dass wir solche Dinge ein bisschen verstehen können, ergreifen können. Aber es muss eine Offenbarung für jeden Einzelnen werden. Und ich wiederhole, für mich sind das auch Christen. Hat nichts damit zu tun. Aber wir wollen vollkommen werden. Die Bibel spricht davon, dass wir vollkommen gemacht sind in Jesus Christus. Ich möchte euch mal ein anderes Beispiel sagen. Könnte auch jemand gestellt haben, die Frage. Bruder Klaus, hast du schon mal gesehen, meine Freundin, die hat so ein nettes Tattoo hier. Ne, so nett. Ich finde das so klasse. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir das auch machen lasse, oder? Könnte ja auch eine Frage gewesen sein. Ich würde sagen, tu es nicht. Gott hat dich so geschaffen, wie er dich geschaffen hat. Und wenn wir mal 3. Mose 19, 28 aufschlagen, oder hier aufschlagen, es geht schneller, ne? 3. Mose 19, Vers 28. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele, also verstorbene Seele. Und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Mei, das ist so eine klare Sprache Gottes, oder nicht? Lasst das bleiben. Wir brauchen uns nichts einzuätzen. Du musst also nicht hier hinten auf deinem Rücken so quer drüber Jesus lives, Jesus lebt. Oder keine Ahnung, musst du dir nicht eintätowieren lassen. Dein Leben soll zeigen, dass Jesus in dir lebt. Aber keine Eintätowierung, das sagt die Bibel. Und er sagt, ich bin der Herr, der dir das sagt. Nur so am Rande erwähnt, das sind so Kleinigkeiten, weil auch junge Menschen werden damit konfrontiert. Oh, sieht doch so nett aus, das kleine Blümchen oder diesen schönen Stern da. Ne? Und ich verbinde damit dies und jenes. Haben wir diese Frage auch verstanden? Amen. Lasst mal eure Hände sehen. Habt ihr die Frage soweit verstanden? Ich wurde angeschrieben und man hat mir eine Frage gestellt. Und diese Frage finde ich sehr, sehr gut. Also danke auch für diese Frage. Ich vermute, die Schwester hört zu. Ja, sie hört zu. Hallo, Bruder Klaus. Und sie stellt eine Frage. Es ist unsere Eleonore. Hier ist Eleonore. Ich habe eine Frage. Ich bin vor ein paar Tagen mit der Frage konfrontiert worden, ob Menschen, die nicht an Gott glauben, automatisch verloren sind. Ich habe mich gefragt, ob wenn jemand sein gesamtes Leben lang immer freundlich, nett und hilfsbereit war und auch immer respektvoll mit Christen umgegangen ist und den christlichen Glauben respektiert hat, aber selbst den Glauben nicht geteilt hat, ob das für sie dann bedeutet, dass sie trotzdem nicht in den Himmel kommen. Dann wünscht sie noch Gottes Segen. Und ich meine, das ist eine wirklich gute Frage. Ich hatte mir schon noch was hingeschrieben, finde ich aber jetzt noch nicht. Dann machen wir das direkt. Die Frage lautet, wenn Menschen nicht an Gott glauben, aber gute Taten tun, werden sie gerettet sein? Die Bibel sagt, wenn wir sündigen, dann wartet auf uns das Gericht. Wenn wir Sünder sind und wir sind alle als Sünder geboren, dann benötigen wir die Gnade Gottes, eine Bekehrung, Buße, eine Bekehrung. Wer da glaubt, der wird errettet werden. Wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden, sagt uns die Bibel. Von daher müssen wir diese Frage ja eigentlich sehr eindeutig beantworten. Nur der Glaube an Jesus Christus wird uns in die Herrlichkeit hineinnehmen, weil der Glaube an Jesus Christus, der Glaube in sein Wort hinein verwandelt uns mehr und mehr in das Bild von Christus und wir gehen in die Herrlichkeit. Wir werden mit Christus zusammen sein, weil wir sind ein Teil von Christus. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann sind wir ein Teil von Christus und wir können nicht verloren gehen, weil wir sind ein Teil von ihm, von Gott. Aber wenn wir kein Teil von Christus sind, dann gehen wir in die Irre, dann werden wir verloren sein. Gibt es denn dann keinen Ausweg, Bruder Klaus? Da gibt es Menschen, die sind so herzlich, so hilfsbedürftig. Wenn irgendwo ein Kranker ist, der fährt dreimal am Tag dahin und hilft dieser Person, ist aber nicht gläubig. Aber er tut es, weil er diesen Menschen liebt. Ist das nicht gut? Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich wünschte, wir hätten alle diese Gesinnung. Aber eines wissen wir. Die Braut von Jesus Christus, sie wird im Himmel sein, weil sie erlöst wurde. Weil sie das Blut an sich angewendet hat. Frei wurde von aller Sünde. Das ist die Braut von Jesus Christus. Und die anderen, die nicht Braut von Jesus Christus sind, von denen geschrieben steht, sie lassen sich hier auf Erden bereits richten, deswegen werden sie dort nicht mehr gerichtet werden. Diese anderen, was wird mit ihnen geschehen? Die Bibel sagt das sehr eindeutig. Sie sagt, es wird am Ende der Zeit, nach dem großen tausendjährigen Reich, wird es ein Gericht geben. Das wird als das weiße Throngericht genannt in der Bibel. Es wird ein Gericht geben, wo alle Menschen, die jemals hier über die Erde gegangen sind, hervorkommen, offenbar werden und sie werden vor den Richterstuhl Christi treten müssen. Und Christus, erinnert euch, das ist er mit seiner Braut, wird dort sitzen und Gericht halten. Und dann haben wir dieses schöne Bild einer Waage. Gewogen und zu leicht erfunden, kennen wir von der Bibel, Daniel, nicht wahr? Aber dann wird es ein Gericht geben, wo die guten Taten ein Gewicht haben. Ne? Nehmen wir mal an, die guten Taten gehen nach unten. Dann heißt es, aber der hat den so schwer verletzt, so bitterböse, wollte ihn umbringen. Zack, geht die Waage wieder in die andere Richtung weg. Dann sagt er, aber er hat doch so viel Gutes getan. Seht ihr, da werden unsere Taten, nicht die Gnade, versteht ihr? Da werden unsere Taten gewogen werden. Und dann wird sich herausstellen, was überwiegt. Gehe ein in die Freude des Herrn oder hinweg, der du Böses getan hast. Das ist das Einzige, was auf diesen Menschen wartet. Es gibt nichts anderes mehr. Und dann ist es nur Gnade. Und deswegen, ich bin sehr positiv darüber eingestellt, wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas Gutes tut. Wisst ihr, die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wenn wir einem seiner Geringsten nur ein Glas Wasser reichen, ihr kennt die Stelle in der Schrift, dann wird es uns nicht unverdient, unbelohnt bleiben. Gott wird dieser Sache gedenken. Aber ob es ausreicht, in die Ewigkeit hineinzugehen, das wird das weiße Throngericht offenbaren. Das können wir so überhaupt nicht sagen. Deswegen gibt es heute nur eine einzige Aussage, die ich machen kann. Und das ist, komme hinein in Christus Jesus, dann bist du in Sicherheit. Dann wirst du mit Sicherheit, weil die Bibel sagt es so, wirst du hinübergehen in die Herrlichkeit. Du wirst ihn sehen in seiner Pracht und Herrlichkeit, in seiner Schönheit. Die Braut wird sogar schon in den tausendjährigen Reich dabei sein. Sie wird ja verwandelt werden und in die Entrückung gehen und wiederkommen mit ihm und 1000 Jahre hier auf Erden regieren, sagt die Bibel. So in dem Moment, wenn wir Jesus Christus in uns haben, sind wir in Sicherheit. Und wir wissen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Alle anderen müssen durch das Gericht gehen. Schwester Eleonore, ich denke, dass diese Antwort, dass diese klar ist. Wir brauchen einfach diese Unterscheidung. Jetzt, solange Odem in uns ist, bestimmen wir den Ort, an den wir gehen, wenn wir den letzten Atemzug machen. Gehen wir als Erlöste, Braut von Jesus Christus, gereinigt, geheiligt, errettet, hinüber auf die andere Seite, dann sind wir in der Herrlichkeit. Ansonsten wartet nur das Gericht auf einen Menschen, egal wie viel Gutes sie getan haben. Das wird erst nach dem tausendjährigen Reich, nach den 1000 Jahren offenbar werden und gerichtet werden. Also meine Einladung kann nur lauten, komm zum Kreuz, komm heute zum Kreuz, bring dein Leben in Ordnung mit dem Herrn. Oh mein, das ist so wunderbar. Wir sind schon 1,5 Stunden rum. Meine Güte. Ihr seht, womit ich manchmal zu kämpfen habe, ne? Mit der Zeit. Aber ich hoffe, ich konnte auch hiermit schon ein paar kleine Hilfestellungen geben, über die wir nachsinnen können. Für mich sind die so wichtig und so wertvoll. Wir sind Familie Gottes, Kinder Gottes. Ich glaube, keiner unter uns heute Abend ist nicht ein Kind Gottes. Ich glaube, wir sind Kinder Gottes. Und wir haben ein großes Verlangen, dass wir bereit sind, mit ihm in die Herrlichkeit zu gehen. Deswegen wollen wir unser Leben ihm weihen und uns einfach ausstrecken nach ihm. Mehr und mehr und mehr. Wisst ihr, ich wollte ja eigentlich heute über das Thema sonst, wenn keine Fragen gekommen wären, über die kluge und törichte Jungfrau sprechen. Vielleicht reiße ich das nur mal so ein klein bisschen an. Ich kann da nicht in die Tiefe jetzt gehen, die Zeit ist abgelaufen. Aber nur, damit ich auch ein bisschen noch dieses erfüllt habe. Die kluge und törichte Jungfrau. Die Bibel spricht davon. Wollen wir das wenigstens mal lesen? Wir finden das ja in Matthäus Kapitel 25. Lasst uns das mal zusammen lesen. Ihr könnt sitzen bleiben natürlich. Nur mal zusammen lesen, wie dort Verse 1 bis 13 bringt uns ja dieses Gleichnis der klugen und törichten Jungfrau. 5 waren klug und 5 waren töricht. Wir kennen auch das Beispiel. Kinder, kennt ihr noch ein Beispiel mit klug und töricht? Na, denkt mal drüber nach. Ja, da gab es so einen klugen Mann, der auf einem Felsen gebaut hat, und da gab es einen törichten Mann, der auf Sand gebaut hat. Also, kluge und törichte Jungfrauen hast du gefunden. Denn dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Und ich glaube, dass dieser Weckruf, der ergeht jetzt über die Erde. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt oder der Bräutigam ist gekommen, möchte sich mit euch vereinen, Gemeinschaft haben mit euch. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Waren also keine Ungläubigen. Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das ist die Geschichte. Und für mich ist das eine so packende Geschichte. Wenn wir darüber jetzt nachsinnen würden, ich gehe nicht in die Tiefe hinein, das verspreche ich euch, ich sage gleich Amen. Aber doch, dass wir einen kleinen Eindruck bekommen. In jeder Gemeinde gibt es verschiedene Arten von Gläubigen. Man kann nicht hingehen und sagen, die Türen des Gotteshauses öffnen sich und hereinströmen alles Gläubige. Ja, das sind Gläubige, weil es gibt verschiedene Arten von Gläubigen. Die Bibel sagt, da gibt es kluge Jungfrauen und da gibt es törichte Jungfrauen. Das ist, was gesagt wird. Kluge Jungfrauen und törichte Jungfrauen. Und in einer Gemeinde gibt es auch manchmal solche, die nicht wirklich glauben. Also, es gibt Gläubige, es gibt gemachte Gläubige, Grenzliniengläubige und es gibt Ungläubige. Das sind Menschen, die man in einer christlichen Gemeinde findet. Und deswegen wird das Evangelium allen Menschen gepredigt. Und die ein Ohr haben zu hören, die hören, was der Geist der Versammlung sagt. Und dann gibt es Menschen in der Versammlung, während das Wort gepredigt wird, die sagen nicht, oh, war wieder eine feine Botschaft heute und gehe nach Hause. Und die anderen sagen, mein Zum Glück hat er nicht so lange gepredigt. Versteht ihr, es gibt verschiedene Arten von Gläubigen. Und die anderen sagen, Mai, das hat aber mein Herz berührt heute. Da werde ich mal an mir arbeiten. Hey, das hat ein bisschen wehgetan, wie geschnitten wurde, aber es hat irgendwie doch auch gut getan, weil ich habe gesehen und verstanden, das steht so im Worte Gottes. Und der Heilige Geist, welches ist das Öl? Ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt und macht dir etwas lebendig. Und dieses, was er dir lebendig macht, wo er dich hineinnimmt in sein Wort, dich hineinformen kann in sein Wort, das ist Öl in deinem Gefäß. Die anderen hatten auch Öl. Wir können nicht hingehen und sagen, die haben keinen Heiligen Geist. Sie haben Heiligen Geist. Aber wenn dann dieser Druck kommt, wenn dann die großen Prüfungen in dem Leben eines Menschen kommen, dann brauchen wir etwas mehr als eine Salbung. Dann brauchen wir etwas mehr. Dann brauchen wir etwas, von dem wir ziehen können, was uns gegeben wurde, was unser Licht leuchten lässt. Das ist, was dieses Gleichnis uns zeigt. Deswegen möchten wir keinen verurteilen. Aber wir sagen ganz ehrlich, wenn du fühlst in deinem Herzen, dass du mehr benötigst, dass das Licht, das vielleicht vor 20 Jahren, 10 Jahren oder 5 Jahren so im Feuer stand, so leuchtete, die Sorgen des Lebens erlöschen es immer mehr. Freund, da möchte ich einfach nur sagen, es ist Zeit, Öl zu sammeln. Es ist Zeit, das Wort zu nehmen. Und wenn du in der Gemeinde, egal wo du sitzt, wenn du in einer Gemeinde sitzt, das gilt überall, auch in unserer Gemeinde. Wenn du hier sitzt und das Wort wird gepredigt, dann nimm das Wort in dein Herz hinein. Sammel dieses Wort, welches Leben ist, in dein Gefäß hinein, weil du wirst es brauchen am Ende der Zeit. Und dieses kannst du nicht weitergeben. Versteht ihr? Auch wenn die anderen sagen, Mai, das ist doch so schlimm alles geworden, der Krieg und die alles so schlimm. Da stehst du da und leuchtest und sagst, aber mein Erlöser hat überwunden. Ich bin in seinen Händen wohl geborgen. Komme, was kommen mag, ich vertraue ihm. Seht ihr, die kluge Jungfrau hat etwas, das ihr Kraft gibt, vorwärts zu gehen. Das ihr die Möglichkeit gibt, in einer Welt, die richtig dunkel geworden ist, zu stehen. Das möchte ich uns gerne zurufen, heute Nachmittag. Sammelt von diesem Öl. Nehmt das Wort Gottes und sagt einfach, das bist du, mein Herr. Rede, Herr, ich möchte hören. Ich möchte danach tun. Sei mir gnädig, oh Herr. Gewiss, ich glaube, das ist die richtige Einstellung eines Christen. Wenn wir uns unter das Wort stellen können, wenn wir sagen können, wie Jeremia, Jesaja, wer war es? Rede, Herr. Ich will dir folgen. Und ich glaube, das ist unser Herzensverlangen. Ist es euer Verlangen? Amen, auch mein Verlangen. Möge der Herr uns helfen, dass wir wirklich fleißig das Wort sammeln. Dass wir den Heiligen Geist nicht vielleicht muss ich das auch nochmal sagen. Das ist, wie macht man das klar und deutlich? Wo ist denn der Unterschied zwischen Öl in den Gefäßen und Öl, was man vielleicht empfängt, dass etwas leuchtet? Denn die törichten Jungfrauen, sie hatten auch Lampen. Und diese Lampen leuchteten. Also sie haben den echten Heiligen Geist schon erlebt. Der Geist Gottes kam, hat zu ihrem Leben gesprochen. Und sie haben gesagt, Herr, vergib mir, ich habe falsch gehandelt. Sie haben Buße getan. Sie haben auch vielleicht ein gutes, feines Leben gelebt. Aber es reichte am Ende nicht aus. Warum? Am Ende benötigen wir etwas, das weit über das hinausgeht, was wir sonst über den Heiligen Geist wissen. Und wir wissen, was es ist. Weil der Heilige Geist ist die Salbung, die ausgegossen wird in der Versammlung. Und die Menschen spüren den Heiligen Geist. Sie fühlen, da spricht einer mit mir. Das ist der Heilige Geist. Wisst ihr, was die Bibel sagt in Joel? Joel, glaube ich, ist es. Er sagt, dass der Geist ausgegossen ist über alles Fleisch. Und das fühlen wir. Die Menschen, wir sehen, wie der Heilige Geist sich breit macht über viele Menschen. Aber da gibt es Menschen auf Erden, die sagen, die Gaben, auch die Gaben des Geistes sind wunderbar. Aber wonach ich Verlangen trage, ist ihn selber, den Geber der Gaben, ihn, diese große Person, den Heiligen Geist, Jesus Christus selber, ihn möchte ich in meinem Leben haben. Und er ist nichts anderes als das Wort. Er ist der Heilige Geist, er ist das Wort. Und wenn er hineinkommt in mein Leben, Geschwister, dann haben wir mehr empfangen als eine Salbung. Eine Salbung, die kommt und die fliegt, nicht wahr? Du bist in einer Versammlung, du bist gesegnet, du gehst daraus, einen Tag später sagst du, oh, alles so schwer. Aber der Heilige Geist in dir, Christus in dir, ist ein Überwinder. Und er gibt dir Kraft, dass du durch den Alltag gehen kannst. Es ist dein Heiland, der mit dir wandelt. Und er ist gekommen an unserem Tag. Er hat einen Weg bereitet, dass wir mit ihm wandeln können. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Und der Menschensohn hat sich an unserem Tag wiederum zu erkennen gegeben. Er kam. Und was hat er getan? Er hat gesagt, ihr, mein Volk, kommt heraus, sondert euch ab, seid lebendige Christen, ich möchte mit euch sein, ich möchte in euch sein, möchte mit euch über diese Erde gehen und mein Licht leuchten lassen. Das sind Menschen, die Gott liebt und solche möchten wir sein. Möge der Herr uns helfen, dass wir in dieser Weise als kluge Jungfrauen auch erfunden werden. Jetzt mache ich Schluss. Liebt ihr den Herrn? Liebt ihr den Herrn Jesus? Amen. Er hat so Großes für uns getan. Lasst uns aufstehen, wir wollen noch miteinander beten. Es gibt ganz gewiss noch viele, viele, viele Fragen. Aber vielleicht haben wir heute ganz besonders für die jungen Geschwister ein paar Fragen einfach behandeln dürfen. Herr Jesus, wir sagen dir Dank von ganzem Herzen, dass wir auch heute Nachmittag diesen freien Raum hatten, Herr, in den wir hineintreten durften, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich danke dir dafür, Herr. Du bist es, der uns vorangeht. Du bist es, Herr, der uns den Weg erleuchtet. Es ist dein Wort und wir danken dir dafür, Herr. Ich bin so glücklich, dass ich einer von denen sein darf, die du gerufen hast, die deine Gnade gerufen hat. Herr, nicht ich habe etwas dazu beitragen können, es war deine Gnade allein. Und dafür möchte ich dich rühmen und dir danken und deinen Namen anbeten und dich preisen. Vater, segne jede einzelne Seele, die heute Nachmittag hier war. Und ist und auch jede Seele, die mit uns verbunden ist, dort über den Stream, mögest du jeden Einzelnen segnen. Das ist unser Gebet und wir danken dir und geben dir die Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen. Daue, wirst du noch mit uns zum Abschluss singen?
Rede, Herr, sprich zu mir.
Geh du.
Hör der Hände Ente freundlich rufen, wer will gehen ein Berg für mich zu tun, wer will die Verlorene zu mir führen, lass er
Lass uns dann noch zum Abschluss dieses Wochenende vielleicht das Lied singen, We Shall Overcome. Das ist ein schönes englisches Lied. Ist auch in Deutschland und umgesetzt.
We shall overcome.